Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist Nikolaus Blome, Chef der Politikredaktion von RTL und NTV. Manchmal finden Sie ihn auch an der Seite von Jakob Augstein, wenn die beiden durch Berlin fahren und herrlich miteinander streiten. Aber hier wird ganz gesittet diskutiert. Herr Blome, herzlich willkommen im Studio.
Wir wollen es hoffen. Guten Morgen.
Heute ist offenes Studio im Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, Sie können uns heute nicht nur zuhören, Sie können uns auch zuschauen. Sie können mitdiskutieren im Chat über die Themen des Tages, die wir hier aufrufen. Und im Anschluss gibt es dann noch eine kleine Redaktionskonferenz gemeinsam. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie ein Gerät zur Hand haben, das das schnell erfüllen kann, kommen Sie gerne spontan dazu. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, das ist die Adresse, da ist der Link direkt zu uns in die Videokonferenz. Herr Blome, ist es also fast ein bisschen wie Fernsehen?
Es ist wie Fernsehen. Wir machen das für die Leute da draußen.
Allerdings wurden wir nicht gepudert, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob Sie standardmäßig für die verschiedenen Auftritte morgens immer gleich eine Maske kriegen?
Wenn man das möchte, ja. Und manchmal hilft das auch, weil man glänzt sehr leicht, insbesondere bei hohen Stirnen, muss ich sagen.
Ich weiß gar nicht, wie Sie jetzt auf hohe Stirn kommen, wenn Sie in meine Richtung schauen. Wir sprechen hier gleich, um mal davon abzulenken, über die jüngsten Nachrichten aus der Ukraine und die Frage, wie viel Sorgen man sich machen muss um die Gasversorgung. Ach ja, und ich hätte dann später auch noch einen kleinen Fragebogen für Herrn Blome, aber da können auch alle mitmachen, also alle, die im offenen Studio sind auf jeden Fall. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Die Gasfrage, die ist ja eine, die uns seit Kriegsbeginn ständig begleitet und da gibt es ja zwei Grundfragen. Wie schnell können wir von russischem Gas unabhängig werden und könnte uns Wladimir Putin noch zuvorkommen und uns Europäern, uns Deutschen den Gashahn schon vorher zudrehen mit entsprechenden Folgen? Ich würde sagen, spätestens seit heute Morgen stellt sich eine dritte Frage. Fällt die Entscheidung vielleicht sogar ganz unabhängig von diesen beiden Polen, Brüssel, Moskau, sondern in der Ukraine? Die Ukraine hat den Gastransit durch die Region Luhansk nach Europa offenbar gestoppt und die Betreibergesellschaft, die ukrainische, begründet das mit der, Zitat, Einmischung der Besatzungsmächte in technische Prozesse, bezogen natürlich auf die Russen. Nikolaus Blome, kommt die Gasversorgungsfrage möglicherweise jetzt schneller auf uns zu als erhofft, als befürchtet?
Das kann gut sein. Man hätte eigentlich jeden Tag damit rechnen können, denn mitten durch die Ukraine laufen mehrere und darunter eine sehr, sehr große Gaspipeline. Und ich persönlich habe mich ohnehin schon ein bisschen gewundert, dass bei den, soll man sagen, kriegerischen Aktivitäten, bei der Kriegsführung dort, und das ist ja eine klassische Kriegsführung auf dem Boden mit schweren Waffen, von Panzern bis großen Kanonen, diese Pipelines noch nicht zu Schaden gekommen sind. Jetzt scheint ein erster Schadensfall, Störfall, da gehen die Meinungen unter die Informationen so ein bisschen auseinander, eingetreten zu sein. Und sofort ist eine Pipeline, sagen wir so, betroffen, die 30% des europäischen Gasimportes aus Russland transportiert. Mhm. Und das ist schon eine Menge.
Ja, die Frage ist ja jetzt, wie schnell drohende Engpässe? Ich habe diese Frage mal jetzt auch hier bei uns im offenen Studio in den Chat gestellt. Lese da Birgit Samberger, die sagt, Sorge habe sie nicht, da sie selbst gelernt haben, mit wenig Materiellem noch froh zu sein. Gibt aber auch zu, dass es auch nur ein Aspekt von vielen ist. Wir haben gerade auch in den Nachrichten noch hören können, den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, der mit Blick auf gerade ostdeutsche Betriebe, Unternehmen ganz kritisch darauf schaut und sagt, das könnte uns schon sehr schnell in ganz große Schwierigkeiten bringen. Hat da die Zahl von 7.000 Arbeitsplätzen ins Spiel gebracht?
Also wenn er die Zahl benennen kann, ja, da gehen die Schätzungen aber in deutlich, deutlich höhere, 5-, 6- bis 7-stellige Zahlen von Arbeitsplätzen. Man muss sich nur vorstellen, dass BASF zum Beispiel die viele, viele Lacke für die Autoindustrie macht. Aber um diese Lacke zu machen, brauchen sie Gas. Und BASF wäre einer der ersten Adressen, bei denen die Gaslieferungen gedrosselt werden müssten, damit die Haushalte weiter heizen können, zumindest im Winter. Und das ist dann ein Kaskadeneffekt durch die komplette Wertschöpfung, durch die komplette Aufstellung der deutschen Wirtschaft. Wenn bestimmte Grundstoffindustrien das nicht mehr leisten können, mangels Gas, mangels Energie aus Gas. Und dann sind sie bei Arbeitsplatzverlusten oder mindestens Stillstand der Bänder in einer Größenordnung. Dagegen war die Corona-Krise ein Klacks.
Mhm. Es ist ja einiges unklar jetzt bei diesen Nachrichten. Wir haben extra auch nochmal bei unserem Korrespondenten nachgefragt. Ganz schlüssig war das für ihn auch nicht, was da genau passiert ist. Was mich zunächst erstmal gewundert hat, als ich hörte Luhansk. Ich bin davon ausgegangen, das sei so komplett unter russischer Kontrolle, also inklusive der Gasversorgung. Aber offenbar nutzt man da nach wie vor die zivile ukrainische Infrastruktur, beschäftigte Unternehmen, die es dann eben umsetzen.
Das kann ich auch aus der Ferne nicht en Detail beurteilen, aber man hat das Gefühl, dass viel der Infrastruktur aus dem Gebiet der Ukraine gesteuert wird. Also viel der Infrastruktur in diesen abtrünnigen, muss man ja sagen, fast schon annektierten Provinzen im Osten, werden gesteuert offenkundig aus dem Rest des Landes, vielleicht auch aus der Leitzentrale aus Kiew. Und dann kommt es vielleicht auch zu solchen Problemen. Ich glaube, da ist noch nicht ganz eindeutig, ob es ein Kriegsschaden ist, ob es ein technischer Schaden ist oder ob da jemand mit einem anderen pokert.
Ich meine, das wäre für mich auch eine Frage, die sich vielleicht irgendwann auch stellt. Ich meine, die Ukraine beobachtet sicherlich die europäischen Debatten und die Gedanken, ja, können wir abhängig unsere Abhängigkeit vom russischen Gas beenden? Wie schnell können wir das? Jetzt hat man nicht den kompletten Schlüssel in der Ukraine zu dieser Frage, denn es gibt ja auch noch andere Verbindungslinien, unter anderem Nord Stream 1. Aber da könnte man natürlich auch politisch dieser Entscheidung, die in Europa eher zögerlich getroffen wird mit Blick auf das Gas, nachhelfen, indem die Ukraine sagt, wir machen zu.
Ja, aber die Ukraine hat auch ein Interesse an dieser Durchleitung. Denn solange diese Pipeline da läuft und wichtig ist für Russland, glaubte die Ukraine zumindest in Teilen geschützt zu sein. Das hat sich jetzt überholt und trotzdem war es immer das Interesse der Ukraine, Leitungen über ihr Territorium zu haben. Nicht zuletzt wegen der Leitungsgebühren, von denen ich allerdings auch nicht weiß, ob sie im Moment noch fließen. Und deswegen war man ja aus ukrainischer Sicht so radikal gegen die Nordsee-Pipelines, weil die an der Ukraine vorbeiführen und sie, wenn man so will, in dem Punkte überflüssig machen. Das war der Beginn des Streites. Und wie sich da jetzt reinfügt die Frage, wer hat eigentlich diese Pipeline jetzt unterbrochen, beziehungsweise wer bremst bei der Reparatur, das ist im Moment aus der Entfernung wirklich schwierig zu sagen. Wir sollten uns davor hüten, da schon ganz große Schlüsse draus zu ziehen, würde ich sagen.
Es ist aber natürlich doch irgendwie eine geradezu absurde Situation, die wir da erleben, dass Russland einen Krieg führt gegen die Ukraine und gleichzeitig aber nach wie vor bisher jeden Tag, oder ich weiß nicht, in welchem Rhythmus es ist, die Durchleitungsgebühren für das Gas, das nach Europa geht, nach Westeuropa, nach Zentraleuropa bezahlt. Also da sieht man auch irgendwie diese eigenartige Logik aus Krieg und ja, Business.
Wenn es so ist, dann ist das im Prinzip genau jener Zustand, auf den sich ja interessanterweise die westlichen Staaten und zuvor aus Deutschland verlassen haben. Als alle Bundesregierungen und natürlich besonders lange, 16 Jahre nämlich, Angela Merkel sagte, naja, was immer an Streitigkeiten mit Russland auftritt, Gas haben sie immer geliefert. Stimmt ja empirisch auch und tun sie bis heute. Jetzt muss man trotzdem sagen, jetzt muss auch die Bundesrepublik, die viel zu sehr in die Abhängigkeit von dieser einen Gasquelle namens Russland geraten ist, dagegen steuern und wegsteuern. Aber trotzdem, bis dato hat der Satz gestimmt, Gas haben sie immer geliefert. Ob sie in Afghanistan einmarschiert sind, ob sie in Syrien Kinderkrankenhäuser bombardiert haben, nie hat keine der beiden Seiten, muss man sagen, an diesem Gasgeschäft gerüttelt. Und die Bundesregierungen waren sich nie zu fein, dieses Gas zu nehmen, von einem Regime zu kaufen, von einem Regime, das an manchen Orten der Welt, die weiter weg entfernt lagen als die Ukraine, schon ziemlich schreckliche Dinge angerichtet hat.
Dann stellt sich ja wieder diese Frage, die wir ganz intensiv diskutiert haben vor einigen Wochen, um die es aber relativ still geworden ist, muss es da nicht doch mehr Tempo geben und eine vielleicht jetzt nicht Ad-hoc-Entscheidung, aber eine naheliegendere Entscheidung als von 2-3 Jahren zu sprechen, wenn wir darüber nachdenken, kein russisches Gas mehr uns liefern zu lassen, zu nutzen. Ich schaue wieder in den Chat hier bei uns im offenen Studio heute. Es wird höchste Zeit, dass der Gashahn zugedreht wird, schreibt Ursula Walter. Bezieht das aber auch vor allem stark aufs Klima. Aber das andere Argument ist ja die Kriegskasse Putins, die man damit füllt.
Ja, also ich würde abraten, davon zu glauben, dass wenn man heute den Gashahn zudreht, morgen der Krieg beendet ist, weil Wladimir Putin dann das Geld ausgegangen ist. Da ist übrigens das Ölembargo wesentlich wirksamer, weil es da um größere Einnahmenbeträge geht. Und selbst das ist nicht in dem Stande, kurzfristig zu wirken, denn die Kriegskasse ist bedauerlicherweise sehr gut gefüllt und füllt sich, solange der Ölpreis und der Gaspreis so hoch ist, auch noch weiter ziemlich schnell. Also aus dem Gas auszusteigen, würde der deutschen Wirtschaft deutlich mehr schaden, als aus dem Öl auszusteigen. Trotzdem sollte man es versuchen, aber wenn man dabei die deutsche Wirtschaft ruiniert, was genau hat man dann gewonnen? Und die Aussicht wäre, man dreht den Gashahn zu, man nimmt nichts mehr und morgen ist deswegen oder in einer Woche ist deswegen der Krieg zu Ende. Dann wäre ich dabei. Dann würde ich sagen, gut, den Preis müssen wir halt zahlen. Aber wenn das nicht sicher ist und wir nur die deutsche Wirtschaft mit Sicherheit ruinieren, aber nicht mit Sicherheit den Krieg beenden, dann finde ich ein schlechtes, also dann in dem Zusammenhang von Geschäft zu reden, ist vielleicht klingt zynisch, aber dann ist es ein unvernünftiger Deal.
Heute ist Mittwoch, Mitte der Woche zwischen zwei Landtagswahlen. Schleswig-Holstein hat schon gewählt mit einem bemerkenswerten Sieg für Daniel Günther von der CDU vor allem, aber auch für die Grünen. Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen. Da ist ja noch so einiges offen. CDU und SPD liefern sich da den Umfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich frage mich ja, und die Frage geht an meinen heutigen Gast Nikolaus Blome, früherer Vizechef der Bild-Zeitung, heute Politikchef bei RTL und NTV. Spielen diese großen Fragen, die wir da gerade auch diskutiert haben, der Ukraine-Krieg, aber eben auch die Performance der deutschen Regierung, nach Ihrem Eindruck eine entscheidende Rolle?
Ich glaube, es gibt, sagen wir so, wie Olaf Scholz gesehen wird oder wie die deutschen, also die nordrhein-westfälischen Wähler in diesem Fall, das Gefühl haben, die Regierung steuere sie durch die Krise, das wird, glaube ich, nicht entscheidenden Einfluss haben. Aber es gibt eine ganz große Beunruhigung, eine ganz große Sorge vor der Zukunft, nicht nur der ökonomischen, nicht nur der wirtschaftlichen Zukunft. Und wie sich das in das Wahlergebnis übersetzt, ist noch offen. Es wird sich aber übersetzen, weil derartige Zahlen haben wir ganz lange nicht gesehen, dass 75 und mehr Prozent der Menschen glauben, es geht wirtschaftlich deutlich zurück und deutlich bergab. Und so wird es ja auch intoniert. Und nicht nur von den Grünen, die das vielleicht aus noch ganz anderen, lang herkommenden Gründen ihrer parteipolitischen DNA sagen, sondern auch so jemand wie Friedrich Merz sagt, der Wohlstand ist fürs erste einmal auf dem Höhepunkt angekommen und wird von hier aus abwärts gehen. Es wird also weniger sein. Und das ist, wie sich das quasi in die Psyche und dann ins Wahlverhalten der Menschen übersetzt, ist noch offen. Ich glaube, es wird eher dem Amtsträger, also dem Amtsinhaber, und zwar ganz egal, welcher Couleur er ist, welcher Partei er ist, eher helfen als schaden.
Okay, also auch egal, wie wenig man ihn kennt, weil er noch nicht so lange im Amt ist. Das ist ja bei Hendrik Wüst, dem Amtsinhaber der CDU, wer das noch nicht weiß, ja, der Nachfolger von Armin Laschet außerhalb von Nordrhein-Westfalen, hat sich das vielleicht bisher nur so halb verbreitet. Das könnte ja ein Problem für ihn werden. Und da schauen ja viele auch auf Tobias Hans im Saarland, der ja auch diesen Wechsel in der Wahlperiode vollzogen hat von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass im Prinzip dieser Amtsbonus nicht da ist.
Das kann sein. Keine Regel ohne Ausnahme. Der Amtsinhaber hat oft in Landtagswahlen, also in der ganz überwiegenden Zahl von Landtagswahlen der letzten 4-5 Jahre gewonnen, aber nicht immer. Also zum Beispiel Saarland Tobias Hans ist das Beispiel dafür. Das ist bei Hendrik Wüst auch der Fall, der noch nicht den Amtsinhaber-Bonus in der Form haben kann, wie ein 5 Jahre oder gar 10 Jahre im Amt befindlicher Landesvater, Landesmutter das hätte. Das stimmt schon. Der Herausforderer ist jetzt aber auch nicht so knallbekannt, beziehungsweise auch nicht so charismatisch, dass man sagen muss, der wird ihn aus dem Amt schwemmen. Ich glaube, am Ende ist es eine Personenwahl, die sich dann aber letztlich niederschlagen wird in einer Parteienentscheidung, nämlich wer geht mit wem. Also Herr Wüst wird wahrscheinlich als Erster ans Ziel kommen mit einem gewissen Vorsprung, aber es könnte der SPD-Spitzenkandidat Herr Kutschaty sein, der eine Regierung bilden kann, weil er die Grünen auf seine Seite zieht und dann hat er eine akzeptable große Mehrheit, was Hendrik Wüst mit der FDP allein wahrscheinlich nicht hinbekommt.
Ich habe mal auch hier unser Publikum heute gefragt, das kommt nämlich zum Teil aus Nordrhein-Westfalen hier heute im offenen Studio, was Sie sich erwarten von der Wahl. Das ist jetzt bestimmt nicht repräsentativ, wenn ich gleich zweimal das Stichwort Signal in Richtung Regierungswechsel lese. Aber ich nehme es erstmal wahr, aber auch den Hinweis, weil Sie es angesprochen haben, diese Anhäufung von Krisen, diese Sorge um die wirtschaftliche Zukunft, spricht aus Sicht von Birgit Samberger dafür, eher schon materielle Schwierigkeiten, Menschen, die das haben, eine Entscheidung pro Sozialdemokratie.
Könnte sein, ja. Wenngleich es um Sicherheitsgefühl geht. Bei vielen Menschen übersetzt sich das ganz knallhart ins Portemonnaie und am Ende des Monats ist das Portemonnaie leer, weil die Preise gestiegen sind und man sich da eindeutig nicht mehr so viel leisten kann, von der Tankstelle bis zur Gemüsetheke. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Gefühl, wie geht das jetzt hier weiter? Also treiben wir in Richtung eines wirklich großen Krieges, an dem sich Deutschland in irgendeiner Form womöglich am Ende beteiligt? Kriegt man das alte Leben der sehr gewissen Sorglosigkeit und gewissen friedensbestimmten Selbstverständlichkeit, sage ich mal, wieder zurück? Oder bleibt das so ein Dauerkrisenmodus, solange Wladimir Putin im Kreml an der Macht ist? Ich glaube, das ist ein viel grundständigeres Gefühl, das Wahlen beeinflussen kann, als der Blick ins Portemonnaie, der natürlich für viele Menschen auch sehr wichtig ist.
Es geht ja Und da kommen wir vielleicht auf die nicht ganz so relevanten, aber durchaus gesprächswerten Themen. Viel um Urlaub. Es ging schon viel um Urlaub in diesem Wahlkampf. Mallorca, der Rücktritt der Umweltministerin, der CDU-Umweltministerin, weil sie eben auf der Insel war, in der Flutsituation und nicht genug bei den Flutopfern, das war die Kritik. Jetzt sind wir ja bei einer deutschen Insel, um die es geht, Sylt, die Verteidigungsministerin, die Bundesverteidigungsministerin, die in der Kritik steht wegen dieser Reise mit ihrem Sohn. Ihr früherer Arbeitgeber, die Bild-Zeitung, ist da ja sehr hinterher bei dem Thema. Und ich dachte, um Nikolaus Blome mal in Wallung zu bringen, habe ich einen kleinen O-Ton von Ralf Stegner von der SPD. Der hat nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk erstmal auf die lange CDU-Zeit im Verteidigungsministerium verwiesen hat.
Die Union hat da ein dermaßen schlechtes Erbe hinterlassen, dass sie wirklich ganz ruhig sein sollte. Aber man versucht jetzt krampfhaft noch ein paar Punkte im Landeswahlkampf zu machen. Das ist durchschaubar und das beeindruckt, glaube ich, niemanden.
Das beeindruckt niemanden. Alles Wahlkampf?
Nee, es ist mehr, wobei Ralf Stegner, der nun wirklich ein spezieller Geselle ist in der SPD, selbst in der SPD, hat natürlich in einem Punkt recht. Der Zustand der Bundeswehr hat etwas mit 16 Jahren Angela Merkel zu tun und auch mit 16 Jahren CDU-Führung oder CSU-Führung an der Spitze dieses Ministeriums. Daraus aber den Schluss zu ziehen, eine denkbar, soll man sagen, ungeeignete Person an die Spitze des Ministeriums zu stellen, ist dann auch grob widersinnig. Also,
ja, das ist Ihr Urteil über Frau Lambrecht.
Ja, Frau Lambrecht wollte diesen Posten nicht haben. Sie wäre viel lieber Innenministerin geworden und mutmaßlich auch eine gute, denn sie war eine gute Justizministerin. Den Posten auf dem Verteidigungsministerium wollte sie nicht, den hat sie auch nie richtig angenommen. Und dann kam der Krieg. Das ist ihr ja nicht vorzuwerfen. Aber in der Strecke seitdem und davor, in der kurzen Amtszeit, zeigt sich, wie sehr sie mit diesem Amt fremdelt. Und das ist halt jetzt überhaupt nicht passend. Und jetzt kommt zu all dem Unglück auch noch Pech hinzu. Und sie hat einen sehr selbstdarstellungsgeneigten, mitteilungsbedürftigen Sohn, der also immer postet, wenn er rechtlich vollkommen okay mit der Mutter, der Ministerin, im Hubschrauber der Bundeswehr fliegt.
Mhm. Rechtlich okay und rechtlich, auch bezahlt.
Aber ne, absolut okay. Sagen, nein, das ist auch wichtig. Und darum haben wir uns auch bei RTL und NTV haben wir das Thema gemacht. Aber eingedenk der Tatsache, dass es rechtlich in Ordnung ist und nur der Frage nachgehend, muss man alles machen, was erlaubt ist oder was nicht verboten ist. Und ich finde, es ist eine Ungeschicklichkeit, eine Instinktlosigkeit, die alleine bei weitem nicht ausreichen würde, sie in irgendeiner Form in den Rücktritt zu treiben. Aber in Summe zeigt sich ein Bild einer unglücklich agierenden, nicht ganz trittsicheren und vor allen Dingen nicht sachsicheren Ministerin in einem Moment, wo es leider auf die Bundeswehr ganz schön ankommt.
Tja, das Bild zeigt sich hier in gewisser Weise auch bei uns im Chat, im Publikum. Ronald Schober, der schreibt, beim Helikopterflug halte ich es mit Shakespeare, viel Lärm um nichts, aber eben auch der Hinweis, ja, das Fingerspitzengefühl war offenbar nicht vorhanden. Aber, und das will ich hier ergänzen, Frage von Sven Lütjens, inwieweit
da unsere... Darf ich ganz kurz antworten, weil ich gerade sehe, eine im Chat, die Journalisten werden kostenlos mitgenommen, das stimmt nicht. Die Journalisten zahlen.
Das stimmt, ja genau, habe ich noch gar nicht gesehen im Chat. Genau, die Journalisten zahlen auch, da gibt es klare Regelungen, Lufthansa-Tarif. Genau. Ja, genau. Er ist übrigens auch allen wichtig, die da mitreisen, also selbst wenn es anders wäre, wenn es das Angebot der kostenlosen Mitnahme gäbe, ich glaube, seriöse Medienbetriebe würden das gar nicht annehmen. Guter, wichtiger Hinweis, vielleicht auch wichtig, mal sowas auch transparent zu machen. Viele Menschen wissen das wahrscheinlich eigentlich gar nicht, was ist das, ne? Wer sitzt wie bequem sind euch solche Regierungsflieger? Also ich glaube, Sie haben solche Reisen schon gemacht, sehr viel mehr als ich, aber ich auch schon mal. Man sitzt auch jetzt nicht übermäßig bequem als Journalist in solchen Flugzeugen. Ja.
Also nein, man sitzt in der Regel auf der Tragfläche, wie Sie wissen, ohne Fallschirm. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Man sitzt ganz normal in einem Flieger, der ja auch könnte theoretisch auch ein Ferienflieger sein. Das ist dann ein, darf man die Marke nennen, ein Airbus. Mhm. Und man sitzt im hinteren Economy-Bereich. Und der einzige Unterschied zu einem Economy-Flug, auf welcher Langstreckenlänge auch immer, ist der Umstand, dass man etwas besseres Essen bekommt, als man bekäme, wenn man das bei der Lufthansa quasi in der Economy Class oder in irgendeiner anderen Luftfahrtgesellschaft buchen würde.
Mhm. Jetzt habe ich, genau, das ist ganz, ganz interessant, dass Sie das mal so erzählen. Eine Frage, die ich gerade antexten wollte, die, wenn ich jetzt wieder dahin springe, Sven Lütjens gestellt hat, ob wir diese Diskussion führen, und da nennen jetzt einige auch die Stöckelschuhe, die dann genannt werden, auch von der Bild-Zeitung, ob das mal wieder eine Debatte ist, die anders geführt wird, weil da eine Ministerin, also eine Frau im Amt ist und kein Mann.
Das glaube ich nicht. Also die Verteidigungsminister der vergangenen, bald 18 Jahre, haben es alle schwer gehabt, jeder auf seine Art. Am Ende, wir erinnern uns, ist einer auch nicht nur, ja doch, einer ist zurückgetreten. Das war Karl Theodor zu Gutenberg wegen seiner Ungereimtheiten, Schummeleien, Betrügereien, wie auch immer, mit seiner Doktorarbeit. Aber viele andere, Thomas de Maizière mit Sicherheit, Ursula von der Leyen, standen in der jeweiligen Strecke ihrer Amtszeit auch mehr oder mindestens einmal, wenn nicht mehrere Male, vor erheblichen Problemen beziehungsweise auch der Frage von Rücktritt, weil sie entweder sich in irgendwelchen Aussagen verheddert hatten, bei irgendeinem Skandal, den sie vielleicht auch nur vorgefunden hatten, oder aber überhaupt nicht klar kam mit diesem Haus, das natürlich extrem schwierig zu führen ist, weil es so groß ist und so kompliziert zu führen ist. Und ich fände es mal in aller Ruhe einen Blick wert, wie die Bundeswehr in den Zustand über die letzten Jahrzehnte gekommen ist, in dem sie heute ist. Das waren mal 4.500 Panzer und das sind noch heute 250. Mhm. Und von denen fahren nicht 70%.
Wobei ich bei diesen, also dass die wir haben, nicht fahren, das ist natürlich wirklich der Skandal. Die Entscheidung aus früheren Zeiten, dass wir vielleicht nicht mehr unbedingt Panzer brauchen, die war ja rational, wenn man sie in den späten 90er, in den frühen 2000er Jahren getroffen hat, weil es so schien, als sei das wirklich kein Thema mehr der Verteidigung. Also dass auch Kriege anders geführt werden, das ist ja auch ein Einbruch einer, ja, eine archaischen Kriegsrealität, von der wir alle glaubten, auch viele NATO-Partner. Die Niederlande haben ihre Panzertruppe komplett abgeschafft, dass so etwas nicht mehr wiederkommen würde.
Das hat man geglaubt und man hat auf diesen Glauben, der bestimmt nicht böswillig falsch war, etwas gebaut, was heute sich als nicht tragfähig erweist, weil man es eines Besseren belehrt worden ist. Ich weiß auch nicht, ob es 4.500 Panzer hätten bleiben müssen. Aber dass es nur noch 225 sind, finde ich ein bisschen wenig. Die Panzerhaubitze, von der wir jetzt die ganze Zeit reden, da gibt es noch 120 Stück und 70 davon funktionieren nur. Also wenn die Bundeswehr derzeit 7 Panzerhaubitzen, ganze 7, abgibt, es ist doch ein Zehntel dessen, was sie hat. Mhm. Und das ist halt nichts.
Ja.
Und aber jetzt stellt man sich die Frage, wie kam es dahin?
Ich will mal eine Frage stellen, die Ralf von der Heide hier stellt. Brauchen wir wirklich Panzer? Ist es vorstellbar, dass ein konventioneller Krieg auf deutschem Boden geführt wird?
Sagen wir mal so, die Ukrainer stellen fest, dass sie dort dringend Panzer brauchen und ganz archaisch panzerbrechende Waffen. Das sind ja, also schon der Begriff Panzerfaust kommt, ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert. Also wie Sie sagen, wir fallen zurück in eine Lage und auch die ganze Semantik, die ganze Wortwahl, die wirklich weit überwunden schien, weit hinter uns schien. Und ja, ich glaube, man braucht Panzer tatsächlich, weil ich es für nicht ausgeschlossen halte, dass Wladimir Putin weitermachen würde, wenn er zu einem für ihn immer noch vertretbaren Preis die Ukraine bekommt. Und dann sind sie ganz schnell an der NATO-Grenze. Und dann sind sie ganz schnell bei der Frage, wo die deutschen Panzer sind, die NATO-Grenze mit verteidigen müssen.
Und wir kommen ja von der Frage, wie sich die Verteidigungsministerin so schlägt, Christine Lambrecht. Das fand ich interessant, als ich eigentlich gestern ansetzen wollte, als das Thema so langsam hochkochte, eine Ministerin zu verteidigen, dass sie eben auch mal Urlaub machen kann, dass es auch okay ist und gut ist eigentlich, wenn man sieht, dass auch Spitzenpolitiker offenbar gesunde Familienverhältnisse haben, wo es diese engen Verbindungen gibt und dass man das eben auch vielleicht nicht gleich in Bausch und Bogen reden sollte, ist mir aufgefallen, wie viele Leute eigentlich signalisiert haben, ja, das wäre gar nicht das Thema, aber sie ist einfach nicht diejenige, die wir jetzt für diese 100 Milliarden Euro Aufgabe brauchen.
Das scheint mir der Fall zu sein. Es ist natürlich... Es ist halt so ein, es tuscht ein Bild aus und das ist gar nicht an sich relevant, gar nicht über die Maßen relevant, wer da mit wem mitgeflogen ist, solange da bezahlt worden ist. Wenn sich dabei herausstellt, dass die Ministerin gelogen hat bei der Darstellung der Zusammenhänge, dann wird es ganz eng für sie. Aber trotzdem stellen wir uns ja die Frage, ist das jetzt der richtige Minister, die richtige Ministerin an der richtigen Stelle? Und das Problem ist ja, vielleicht war sie es in dem Moment oder vielleicht war es nicht so wichtig, wer Verteidigungsminister, Ministerin wird, in dem Moment, als die Auswahl stattfand und als von diesem Krieg keine Rede war und man dachte, das muss die Aufbruchkoalition in die Zeit von massiv beschleunigtem Klimaschutz, Energiewende etc. etc. werden. Gut, wenige Wochen später ist es nicht mehr Energiewende, sondern Zeitenwende und das Schlaglicht in aller Brutalität und Klarheit fällt auf eine Ministerin, die möglicherweise nicht erste Wahl war. Aber wir brauchen jetzt jemanden, der erste Wahl ist. Und wenn es die Parität verhindert im Kabinett, also die gleiche Zahl von Ministerinnen und Ministern, die Olaf Scholz versprochen hat, wenn das allein am Ende verhindern sollte, eine bessere Wahl zu treffen jetzt, dann würde ich an der Parität mir erlauben zu zweifeln.
Mhm. Aber höre ich bei Ihnen jetzt richtig raus? Habe diesen Gedanken gestern hier schon mal in der Sendung ins Spiel gebracht. Führungsstärke des Kanzlers, dass er sagt, ich nehme einen Wechsel vor.
Das ist nicht leicht und von der Landtagswahl ist das politisch nahezu ausgeschlossen, weil ein Eingeständnis der Schwäche, und das würde man nicht machen. Vielleicht kommt es danach dazu. Ich weiß es nicht. Vielleicht berappelt sich die Frau Ministerin auch, aber bislang gibt sie keinen großen Anlass, das zu glauben. Und der Job, an dem sind Männer wie Frauen gescheitert, das ist eine Frage, ob sie das können oder nicht können. Also das ist, glaube ich, keine Geschlechtsfrage. Insofern sollte sich diese Frage auch der Paritätsfrage bei der Zusammensetzung des Kabinetts entziehen.
Fragen, die Sie stellen hier in Berlin, Fragen, die Sie stellen auch vor dem Hintergrund, dass am Sonntag in Nordrhein-Westfalen gewählt wird. Was ich Ihnen an dieser Stelle sagen kann, liebe Menschen in Nordrhein-Westfalen, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vor allem, wir kommen vorbei bei Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, morgen Abend schon, Donnerstagabend im Zack in Düsseldorf. Da sind wir 2 Stunden in denen wir alles besprechen werden. Auch viele Fragen, die hier übrigens aufgekommen sind im Chat, was eigentlich die Spitzenkandidaten ausmacht, was sie unterscheiden, was wichtig ist bei dieser Wahl, was die Menschen in Nordrhein-Westfalen bewegt. Schauen Sie gerne vorbei ab 19 Uhr als Live-Publikum. Im Radio hören Sie es dann Freitagmittag. Mein Gast Nikolaus Blome hat von mir einen Fragebogen bekommen, den er, das will ich gleich dazu sagen, anders als das ursprünglich für die Berliner Lehrerinnen und Lehrer geplant war, übrigens nicht wahrheitsgemäß beantworten muss. Aber ich würde mich natürlich schon freuen, Herr Blome. Fragebogen zu Tätowierungen. Ne? Frage Nummer 1. Haben Sie an Ihrem Körper eine Tätowierung oder Tätowierungen?
Nein.
Okay.
Und dann müsste ich jetzt gleich weiter zu Punkt 4 und die ganzen lustigen Fragen überspringen. Also insofern bin ich geneigt, mit Ja zu antworten. Das wäre aber eine Lüge.
Warum ist das heute Thema? Das ist Thema, weil der Berliner Senat jetzt angekündigt hat, erstmal darauf zu verzichten, das ganze Formular nicht komplett zurückziehen will, aber nochmal überarbeiten. Die Grundidee, die dahinter steht, Herr Blome, Sie ahnen es, das Ziel ist es zu verhindern, dass da jemand irgendwie krude Botschaften auf seinem Körper trägt und mit denen dann möglicherweise vor Schülerinnen und Schülern steht.
Das vielleicht ist das die vorgegebene oder die behauptete Begründung. Ich stelle mir nur gerade vor, normalerweise, ich meine, wo muss man das tragen, damit das dann Schüler sehen können? Dann muss man ja schon halb entkleidet, entblößt in der Regel stehen. Also man macht es sich dann nur in den seltenen Fällen mitten auf die Stirn, was immer man sich da tätowieren möchte. Und wenn es auf der Hand ist, vielleicht. Ich finde interessant, dass es natürlich begründet wird in dem Zettel, den wir da gerade gesehen haben. Also das ist nicht schlimm, das verhindert die Verbeamtung als Lehrkraft nicht, außer es richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das würde ich sofort mitgehen. Und dann geht es weiter, das liegt unter anderem bei rechts- oder linksradikalen bzw. extremistischen Entwürdigungen, sexistischen bzw. frauenfeindlichen und gewaltverherrlichen bzw. menschenverachtlichen Darstellungen vor. Viel weiter geht nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Frauenfeindlich, muss ich sagen, aus Sicht eines rot-rot-grünen Senats in Berlin, ist sicherlich was anderes, als Herr Wüst an der Spitze einer CDU-FDP-Regierung formulieren würde. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit das reicht und was, ob dann der Anker mit dem Herz, mit dem Frauenherz in der Regel auf dem Oberarm eines Mannes, ist das halt schon frauenfeindlich?
Und wenn ja, was bedeutet das? Also da müssten Sie aber auch, Herr Blome, die Frage beantworten, welche Bedeutung hat die Tätowierung für Sie persönlich? Das wird halt auch abgefragt. Also um auch zu sehen, ich könnte mir vorstellen, wenn man da antwortet, sorry, kann mich nicht erinnern, war besoffen auf der Reeperbahn, so ist das entstanden. Ob das dann anders bewertet würde, als wenn man sagen würde, aus tiefstem Herzen, weil das auch mein Verständnis von dem Verhältnis von Mann und Frau ist. Ja, übrigens interessante Frage sich im Chat. Wenn man verneint, dann prüft wer?
Also ja, ist das eine Stichprobenprüfung im besten Sinne des Wortes?
Ja.
Oder wie, ja, also wir können uns darüber weiter lustig machen. Es ist auch lustig, es ist in einer Form an einem Punkt natürlich traurig, weil in dieser Stadt dann doch so manche Dinge, so lebenswert sie ist, und ich möchte in keiner anderen leben. Aber so lebenswert sie ist, vergehen doch viele Dinge, gerade in der Verwaltung, schief. Sind unmodern, sind alt, funktionieren nicht, etc. etc. Und ich würde die Rest meines Gehirnschmalzes in dieser Regierung, in dieser Verwaltung darauf verwenden, das zu beheben, was die Leute wirklich, wenn man so will, beim Kontakt mit der Verwaltung an Pannen und Versäumnissen erleben, statt sich vertieft über die Tattoos oder Nicht-Tattoos von so und so viel 10.000 Beamten in Berlin Gedanken zu machen.
Ich habe ja jetzt hier bei uns auch in den Chat gefragt, ob sich jemand bekennen möchte. Wir haben ja auch den Fragebogen da mal reingestellt. Wir hatten noch niemand wahrheitsgemäß oder auch nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt, aber Anja Lohse fragt, ganz in ihrem Sinne, haben die in Berlin keine anderen Probleme. Aber damit wir es uns auch nicht so einfach machen, will ich doch nochmal die Lanze brechen angesichts der Tatsache, dass wir ja auch gerade in Corona-Zeiten, aber nicht nur, jetzt auch in der Frage russischer Angriffskrieg, ja auch zum Teil wirklich feststellen, auch Menschen, die im öffentlichen Dienst stehen, sind nicht gefeit davor, auf argumentative Abwege zu geraten. Ja, also, dass da mal dann auf einmal jemand vor jungen Schülerinnen und Schülern steht und der vielleicht irgendein Symbol hat, bei dem man auch, also ich will jetzt nicht das Z an den Arm malen, aber man könnte sich das ja vorstellen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo ich finde, dass der öffentliche Arbeitgeber, der Staat auch sagen kann, nein.
Oh, absolut. Natürlich muss der Staat, insbesondere wenn es um Lehrer geht, also die Vermittlung von Wissen an junge Menschen, darauf achten, wer da auf die Bühne tritt. Ich weiß noch nicht genau, ob das Tattoo das Wichtigste ist. Also ich meine mich zu erinnern, dass der hessische Staat, das hessische Land nicht in der Lage ist, Herrn Höcke die Lehrererlaubnis als Geschichtslehrer zu entziehen, endgültig. Also der könnte immer noch, als wenn ich das richtig sehe, war er Lehrer und könnte theoretisch dahin zurückgehen. Er ist nur beurlaubt als Politiker, wenn man so will. Also da ist natürlich ein Punkt, den man unbedingt vermeiden oder beziehungsweise unterbinden muss. Aber bei allen Lehrern dann nachzufragen, ob sie ein Tattoo haben, schießt, glaube ich, weit übers Ziel hinaus. Beziehungsweise schießt einfach daneben.
Ja, Hans-Ulrich Pevs hier weist darauf hin, dass die Lufthansa da zum Beispiel bei den Flugbegleitern, Begleiterinnen sehr streng ist. Banken bei Schalterpersonal auch. Also wir sehen schon, in der Privatwirtschaft achtet man da schon drauf, was zu sehen ist von einem Körper und was da auch transportiert wird. Andere Frage ist natürlich, und da finde ich da auch wieder dieser Hinweis auf Rot-Rot-Grün in Berlin oder Rot-Grün-Rot, so ist ja jetzt die Reihenfolge, interessant. Ich meine, das sind ja auch Parteienbewegungen, gerade bei den Grünen, die sich ganz stark gegen den radikalen Erlass damals, ne, sozialliberal gegen junge Kommunisten und Kommunistinnen gewehrt hat, wo man ja immer Angst hatte, dass der Staat zu sehr in die Gesinnungsprüfung reingeht. Und ich finde das schon interessant, wie sich da auch so die Maßstäbe verschieben.
Naja, ohne denen jetzt das alles dasselbe unterstellen zu wollen, man sieht sich halt unter dem Banner des Guten reiten und dann ist da alles erlaubt oder zumindest fast alles. Also wer für das Wichtigste auf dem Planeten hält absolute Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen die verschiedensten, möglicherweise sehr vielzahligen Geschlechtern herzustellen, für den muss das sehr, sehr wichtig sein.
Nikolaus
Blum. Ist die Frage, ob das für die Mehrheit der Bevölkerung gilt und auch wirklich die Probleme der Mehrheit der Bevölkerung adressiert.
Tja, wobei, das ist jetzt auch echt nochmal eine Frage, Mehrheit der Bevölkerung, wenn ich mich manchmal so umschaue in Schwimmbädern oder in größeren Saunabetrieben, wo man ja viel Haut sieht. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon fast eine absolute Mehrheit an Tattoo-Trägern in diesem Land.
Ja, und weil es so normal ist, ist das jetzt hier wirklich wie eine Mischung aus den 50ern entlehnt und gleichzeitig hypermodern, weil sehr, sehr weitreichend. Aber wenn das zum normalen, wie soll man sagen, zur normalen Ausdrucksform der Menschen gehört, im wachsenden Maße, dann sollte man diese wachsende Zahl von Menschen nicht vom Lehramt ausschließen, per se. Klar, man will nicht alles im Klassenraum sehen, aber da braucht es mehr Fingergespitzengefühl, als vermittels eines Formblattes möglich ist.
4 Seiten. Nikolaus Blome, heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur tattoofrei. Ich bin ein großer Fan dieser Aufklebe-Tattoos, die man dann aber auch nach ein paar Tagen wieder los wird. Aber wahrscheinlich bin ich dann so ein bisschen so beeinflusst als Vater von jüngeren Kindern. Elon Musk. Der Mann, der der Welt PayPal, Tourismus in der Raumfahrt, schicke Elektroautos, möglicherweise bald den Brandenburgern Wassermangel beschert hat, wird ja sehr wahrscheinlich Twitter übernehmen, das soziale Netzwerk. Und er hat jetzt etwas angekündigt, was sich auch vorher schon abzeichnete, so aus seinen Aussagen. Wenn er der Chef ist von Twitter, dann darf Donald Trump zurück. Der frühere US-Präsident, der ja gesperrt ist seit dem Sturm aufs Kapitol, was ja eben auch, das war damals der Zusammenhang, sicherlich auf einige der Tweets des viel twitternden Ex-Präsidenten zurückzuführen war. Nikolaus Blome, Journalist und auch aktiver Twitter-Nutzer mit, glaube ich, so knapp 100.000 Followern, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ist das eine gute Idee?
Dass er Trump zurückholt?
Ja.
Also wenn der Deal wäre, Trump darf zu Twitter zurück, aber nicht ins Weiße Haus, wäre ich dabei. dann hätte das meine Unterstützung.
Es gibt ja manche, die sagen, das hängt leider miteinander zusammen. Sobald er auch wieder Kanäle hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da zurückkehrt, auch größer.
Sicher. Und die Aufmerksamkeit, die ihm Fernsehsender bieten, sicherlich auch. Ich finde es eine ganz extrem schwierige Sache. Ganz am Ende wurde klar, Donald Trump hat alle Hemmungen abgelegt auf Twitter und lügt, dass sich die Balken biegen und ruft und stachelt zum Hass und meinetwegen auch zum Aufruhr auf. In dem Augenblick in der Tat musste er da erstmal verschwinden, ihn lebenslang zu bannen, wenn es glaube ich so ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das fand ich heikel, weil es quasi mit dem Prinzip bricht, dass jeder Straftäter seine Strafe bekommt, dann aber auch die Chance bekommt, hinterher in einen normalen sozialen Zusammenhang wieder zurückzukehren. Also das ist jetzt ein Witz in sich, von so einem normalen sozialen Zusammenhang im Zusammenhang mit Trump zu sprechen, gebe ich zu. Und trotzdem finde ich, dass die Art, wie er mit seiner Bevölkerung, mit seinen Wählern beziehungsweise mit einem guten Teil der Bevölkerung also kommunizierte, eine sehr direkte war. Und das ist etwas, was uns ja eigentlich fehlt. Mal ganz unabhängig von den Inhalten.
Mhm.
Und irgendwo dazwischen weiß ich auch nicht, wohin sich die Waage senkt. Ich würde es einfach ausprobieren. Was macht Donald Trump, wenn er auf Twitter wieder darf? Wenn er wieder so durchdreht, ja, muss man ihn wieder sperren,
ja,
finde ich.
Er selber,
so wie manche, ja, Menschen ja auch gesperrt werden und dann nach mehreren Wochen wieder zurück dürfen.
Ich denke auch, dieses Lebenslange ist halt genau dieses, erstmal unbegrenzt ist das Problem Twitter. Trump, nicht Twitter. Trump hat ja zu erkennen gegeben, er hat gar nicht vor, zurückzukehren. Ich sehe hier auch gerade im Chat der Hinweis, ja, komplett richtig, Truth Social. Ne? Er hat ja seinen eigenen, ja, Kanal gegründet, der aber.
Aber da hat er genau einmal gepostet, soweit, ja, ich weiß. Und das scheint nicht zu funktionieren. Und das ist natürlich, also wir wollen jetzt nicht anfangen, Donald Trump zu glauben, wenn er etwas sagt, oder? also wenn er heute sagt, da würde ich ja nie wieder hin zurückkehren, dann hat das eine Halbwertszeit von weniger als 24 Stunden, wenn es ihm denn möglich wäre.
Ja.
Also damit kann man schon jederzeit rechnen. Ich finde, an Elon Musk besitzt Twitter, also ein Mann, der sehr reich ist, besitzt Twitter, finde ich das Schwierige, nicht so sehr die Zensurfrage, sondern Twitter prägt unseren sozialen Alltag, zumindest in Teilen, kann es gesellschaftliche Atmosphäre, sozialen Alltag prägen, Zusammenhänge prägen, wie soll man sagen, Kontexte. Und das einem Mann in die Hand zu geben, finde ich schwierig.
Ich hatte jetzt, als ich diese Frage auch hier an unser Publikum gestellt habe, im offenen Studio, irgendwie klare Positionierung erwartet, aber merke da auch so eine Ambivalenz zwischen einerseits problematisch, wenn jemand solche Kanäle so missbraucht, aber gleichzeitig auch problematisch, wenn wir den Zugang so grobschlächtig organisieren, reduzieren. Und das ist halt letztendlich einfach auch ein bisschen in der Natur dieser Struktur, sei es Twitter, aber auch andere Netzwerke, liegt, dass da viel stattfindet, was wahrscheinlich einfach mehr aktiver Kontrolle bedarf. Aber jetzt nicht so pauschal, sondern wirklich ganz konkret im einzelnen Fall, ja, bei den einzelnen Aussagen.
Aber da hat Elon Musk, und das muss man ihm lassen, eine Tür aufgemacht, zumindest hat er das angekündigt, er würde den Algorithmus offenlegen. Sodass jeder sieht, warum, also zumindest Experten nachvollziehen könnten, warum Twitter für bestimmte Nutzer funktioniert, wie es eben funktioniert und warum sich auf Twitter Gruppen radikalisieren lassen, weil sie am Ende nur noch das sehen, was sie sehen sollen, beziehungsweise unbedingt sehen wollen. Also wo sie regelrecht angefixt werden und dann bedient werden wie Drogenabhängige.
Mhm.
Das macht ja in Teilen der Algorithmus. Gut, oben wirft Donald Trump noch ein paar Tweets ein, aber dann macht es auch der Algorithmus. Wenn man das sehen könnte und sagen könnte, lass uns doch an diesem Algorithmus ein bisschen was verändern, damit diese Menschen auch noch was anderes sehen, als immer nur dieselbe hasserfüllte Soße, dann wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter.
Ja, das ist wahr. Ich finde interessant, wie sich das verschoben hat übrigens. Ne? Die Hassperson Donald Trump auf Twitter ist halt auch nicht mehr da. Ich glaube, Elon Musk hat ihn in gewisser Weise zumindest in bestimmten Nutzerkreisen abgelöst. Ich sehe auch, weiß nicht, ob Anja Lose, die hier schreibt, so weit gehen würde, aber sie schreibt, für mich sind beide unerträgliche Selbstdarsteller, ob mit oder ohne Twitter. Aber ich würde auch eine kleine Lanze brechen für Elon Musk an der Stelle, aber sie auch gleich wieder abbrechen, diese Lanze. Ich habe so den Eindruck, der kommt so ein bisschen aus der Utopie der frühen Phase Social Media, so die 2010er Jahre, als es so richtig losging und als ja viele gedacht haben, wow, das ist eine super Erweiterung des Debattenraums, das demokratisiert, das eröffnet Menschen Zugänge, die sonst keine haben, weil so Menschen wie Blome und Frenzel irgendwie das Monopol auf Öffentlichkeit haben mit ihren Sendern und Anstalten und Zeitungen. Ich habe so den Eindruck, es ist in diesem Mindset noch drin, und hat nicht so richtig realisiert, dass so dieser sehr libertäre, liberale Ansatz echt schwierige Folgen hat.
Das stimmt. Also er bezieht sich ja oftmals darauf, dass Twitter muss so werden, wie es war, als es den arabischen Frühling mit ausgelöst hat. Also die Möglichkeit, sich auf Twitter zu vernetzen bzw. Botschaften zu transportieren in Räumen, die sonst hermetisch verriegelt sind von Diktaturen, eben im arabischen Raum, das war schon was. Es ist alles blutig, weitgehend alles blutig gescheitert leider, aber das war schon ein toller Moment von Befreiung. Also darauf zurückzukommen, wäre hochinteressant und Twitter wieder dazu zu machen, aber das hat wahrscheinlich wirklich was mit sagen wir mal so, dem Hass, der sich da inzwischen oftmals bereit macht, zu tun, den man möglicherweise nicht mit vertretbaren Mitteln da wieder rauskriegt. Also irgendwann werden wir alle von Twitter weg müssen.
Nikolaus Blome sagt das und ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, sollte man als Radiomoderator auch dann irgendwann tun und habe festgestellt, wir sind jetzt hier eigentlich schon fast am Ende dieser Sendung, die heute offenes Studios ist. Das heißt, im Radio ist diese Sendung vorbei, aber das heißt nicht, dass sie für die, die im offenen Studio dabei sind, vorbei sind. Wir gehen jetzt in eine gemeinsame Redaktionskonferenz mit denen, die heute dabei sind und diskutieren die ein oder andere Frage noch. Zum Beispiel Nikolaus Blome, da bin ich sehr gespannt drauf, wie Sie einschätzen, die ganze Diskussion, die wir erlebt haben, offener Brief 1, offener Brief 2, der Streit um den richtigen Kurs. Sie haben jetzt 30 Sekunden, das hier zu tun, den Rest nehmen wir mit in die Debatte im offenen Studio.
Ich fand das, also klar ist der erste offene Brief, also unter anderem der von Alice Schwarzer, den fand ich, der hat nicht meine Meinung wiedergespiegelt. Ich fand es ganz seltsam argumentiert. Man dürfe Putin keine Motive geben, weiter zu eskalieren. Mein Eindruck war, Putin hat diesen Krieg ohne ein einziges Motiv begonnen, das man auch nur halbwegs für rational oder vernünftig halten könnte. Also der ganze Ansatz dieses ersten Briefes, finde ich, untertauchte die Realität und auch die Vernunft. Der zweite Brief war einfach die Gegenrede. Und das an sich, jetzt mal unabhängig von den Inhalten, finde ich schon nicht schlecht, dass wir Rede und Gegenrede im öffentlichen Raum haben und dass sich darin kluge Köpfe beteiligen, wobei ich das Gefühl habe, vielleicht sind es kluge Köpfe, die den ersten Brief geschrieben haben, aber der Brief war nicht klug.
Nikolaus Blome sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur, Politikchef von RTL und NTV. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.